MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Ich darf jetzt herzlich Gerald Kahner begrüßen. Sie sind einer der renommiertesten Militärexperten in Österreich. Sie waren selbst Berufssoldat beim österreichischen Bundesheer, zuletzt im Rang eines Brigadiers. Herzlich willkommen. Herr Kahner, ich möchte heute mit Ihnen über die Situation im Nahen Osten sprechen. Ist ein bisschen außerhalb des Fokus, weil sie alles derzeit ein bisschen auf die Ukraine konzentriert. Derzeit herrscht Waffenruhe in Gaza und im Libanon. Die Angriffe aus dem Jemen haben aufgehört. Wie würden Sie derzeit diese sehr fragile Waffenruhe einschätzen? Ist das, auf was man aufbauen kann, oder hängt das alles auf einen seidenen Faden?
Die Waffenruhe sowohl mit der Hisbollah im Libanon als auch mit der Hamas ist brüchig. Und in Wirklichkeit hängen die Dinge derzeit an einem seidenen Faden, aus meiner Sicht. Zu berücksichtigen ist ganz sicher, dass es gelungen ist, die Hisbollah weitestgehend zu zerschlagen. Vor allem in jenem Sinn, dass sie sozusagen als paramilitärische Organisation zu koordinierten Operationen derzeit eigentlich nicht in der Lage ist. Ich spreche davon eben nicht von einem oder anderen Beschuss durch eine Lenkwaffe. Das wird weiterhin auch möglich sein und passiert ja auch. Aber ich spreche eben von koordinierten Operationen. Das ist derzeit für die Hisbollah, weil sie führungslos ist, nach den Schlägen Israels im vergangenen Jahr nicht möglich. Vor allem aber auch, weil Israel natürlich, und das entspricht ja durchaus den Bestimmungen der Waffenruhe, ein sehr starkes Auge und genaues Auge sozusagen darauf wirft, was die Hisbollah tut. Verstärkt sie sich, neu regeneriert sie sich, versorgt sie sich mit Waffensystemen. Und wenn sie das tut, scheut Israel nicht davor zurück, auch wieder einzugreifen, auch militärisch zu schlagen. Das gilt auch für die Waffenlieferungen aus dem Iran an die Hisbollah. Das ist also ganz wichtig für Israel, dass das weiter unterbunden bleibt. Mhm. Dem spielt auch in die Hände der weitestgehende Rückzug der russischen Kräfte aus Syrien. Syrien ist ja auch eine wichtige Basis für diese Waffenlieferungen und ähnliches mehr. Was die Hamas anbelangt, wir wissen aus den letzten Wochen, dass im Zuge der Geiselübergaben die Waffenruhe im Wesentlichen hält. Auch das ist brüchig, wie wir wissen. Stichwort Äußerung von Trump, dann wird die Hölle losbrechen, wenn nicht. Das ist ja nur dem zuzuschreiben, dass eben die Hamas angekündigt hat, diese Übergaben auszusetzen, auch aus dem Gazastreifen. Ist ja schon wieder Beschuss erfolgt und die Hamas versucht ja Potenzial zu demonstrieren bei diesen unsäglichen Geiselübergaben.
Sie haben gesagt, diese unsäglichen Geiseln, ich nenne es monströs, dieses Schauspiel, wo jetzt die vergangenen Tage die Särge übergeben worden sind von Babys, die von der Hamas getötet worden ist. Das ist eine Inszenierung, die dermaßen befremdlich und widerlich ist und monströs. Meine Frage jetzt, dort inszeniert sich die Hamas wieder mit als Kämpfer und zeigt irgendwie Stärke, aber wie stark sind die jetzt wirklich noch? Also wie kann man das einschätzen? Wie sind die bewaffnet? Gibt es überhaupt Lieferungen in den Gazastreifen? Ist das überhaupt noch möglich? Also wie wir uns das einschätzen, was die militärische Stärke der Hamas generell betrifft?
Auch die Hamas ist weitestgehend zerschlagen. Das, was wir da in diesen Demonstrationen bei den Geiselübergaben sehen, ist natürlich eine bewusste Machtdemonstration, wo also alles, was sozusagen noch verfügbar ist, aufgeboten wird, um sich also so aufzustellen, dass natürlich daher möglichst den Eindruck entsteht, dass das eine gewaltige Streitmacht wäre. Dem ist nicht so. Faktum ist aber natürlich schon, dass es nach wie vor Potenzial gibt und man darf nicht vergessen, das ist natürlich die größte Sorge nicht nur Israels, sondern jeder bedrohten Kraft, jedes bedrohten Staates, dass sich im Zuge eines Waffenstillstandes der Gegner wieder regeneriert. Und natürlich hat die Hamas ja über Jahrzehnte lang die Jugend im Gazastreifen militärisch oder paramilitärisch und ideologisch indoktriniert. Mhm. Und wird ganz sicherlich jetzt sich bemühen, alle Möglichkeiten zu nutzen, zu rekrutieren für die Hamas und auf Basis dieser Ideologisierung, dieser islamistischen Ideologisierung.
Das heißt, der Nachschub ist da?
Der Nachschub ist da, er fließt und je länger der Waffenstillstand dauert und das deswegen versucht die Hamas ja diese Geiselübergaben so lange wie möglich hinauszuziehen und zu zögern. Unter Umständen auch jene Hundertschaften und Tausendschaften, die da aus israelischen Gefängnissen entlassen werden im Zuge, nämlich die Terroristen entlassen werden im Zuge der Geiselübergabe, zu nutzen, um die unter Umständen auch wieder einzugliedern in die eigenen paramilitärischen Reihen. Aber also der Waffenstillstand bei einem Spiel eher natürlich der Hamas und der Hisbollah in die Hände. Wir dürfen nur eines nicht aus den Augen verlieren, aus meiner Sicht. Demonstriert ist schon auch durch das Ausbleiben zum Beispiel eines koordinierten Beschusses aus dem Jemen durch die Houthis, dass hier die Gegner Israels an Potenzial gewaltig verloren haben. Und das spielt natürlich auch in den Iran hinein.
Genau, zum Iran möchte ich gleich kommen. Es ist ein bisschen ruhig geworden die letzten Wochen, also man hört wenig aus Teheran. Sie haben es ja schon erwähnt, auch ja aus dem Jemen, die verbündeten Houthis beschießen jetzt Israel nicht. Wir haben einen neuen Spieler am Feld im Nahen Osten, das ist Donald Trump mit seiner neuen Administration. Und wir erleben das jetzt die letzten Wochen, das ist so Wild-West-Politik. Einmal will man Grönland einnehmen, dann den Panama-Kanal wieder zurückerobern. Jetzt verbrüdert er sich offenbar mit Putin und sein Vorschlag war auch, dass man Gaza entvölkert und die Palästinenser umsiedelt, um dort eine Riviere des Nahen Ostens zu machen. Hat Trump ansatzweise einen Nahostplan?
Ich glaube nicht, dass Donald Trump einen Nahostplan hat. Ich glaube, der einzige Plan, den Donald Trump hat, und der ist sehr vage, ist sowohl den Konflikt in der Ukraine, den Überfall Russlands auf die Ukraine, als auch den Krieg im Mittleren Osten geschäftlich für sich, vor allem aber natürlich auch vordergründig für die Vereinigten Staaten von Amerika zu nutzen. So banal das klingt, aber er sieht natürlich sozusagen auch die
Geschäftspolitik
genau als Deal, als Dealmaking und als Geschäftspotenzial, völlig richtig. Und daher dieser Vorschlag, der natürlich wie üblich bei Trump etwas ist, was er mehr oder weniger ganz spontan, nicht ganz ungeplant, aber doch eher spontan dann sozusagen auf der Weltbühne bei irgendwelchen Auftritten dann von sich gibt und mal sieht, wie die Reaktionen darauf sind. Und in dem Fall waren die Reaktionen ja recht eindeutig, denn hier gibt es ja mehrere Wirte, mit denen man die Rechnung machen muss. Es ist nicht Israel der einzige Wirt, es sind Jordanien und Ägypten, weitere Wirte und es sind nicht zuletzt jene Staaten, die ja mit Israel bereits in guten Gesprächen sind, mit denen natürlich auch Rechnungen zu machen sind, im Mittleren Osten, Saudi-Arabien zum Beispiel oder die Emirate. Und bevor die nicht zu einer derartigen Lösung zustimmen, wird es dazu natürlich nicht kommen. Und in dem Sinn sehe ich das auch ganz schwer verwirklichbar. Und last but not least, man muss natürlich mit den Menschen, die im Gazastreifen noch immer leben, sehr wohl auch reden, ob die das wollen. Wenn die das nicht wollen, beziehungsweise jetzt abseits aller völkerrechtlichen Probleme,
das Verkaufen. Es ist eigentlich kurios, dass man über so einen Vorschlag überhaupt diskutiert.
Man muss das insofern ernst nehmen, als natürlich mit fortschreitender Zeit, wenn man das nicht in einem gewaltsamen Schritt tut, sondern versucht tendenziell das sozusagen umzusetzen und zu verwirklichen und dort allenfalls tatsächlich eigene Geschäftsinteressen zu verwirklichen, dann ist natürlich nicht auszuschließen, dass die Menschen in Gaza nicht in Gaza bleiben, sondern tatsächlich versuchen, in die Nachbarländer zu kommen und allenfalls durchaus auch weiter, nämlich nach Europa. Und daher, also das, was Trump tut, ist sicherlich auch weder im Interesse der Menschen im Mittleren Osten noch im Interesse der Europäer. Das muss man, glaube ich, auch durchaus sehen.
Bezüglich Iran, Trump ist ein bisschen ambivalent. Er hat dem Regime in Teheran ausgelegt, man kann durchaus verhandeln, hat aber gleichzeitig auch gedroht. Jetzt wissen wir von Trump, dass er keine Kriege anfangen möchte. Und auf der anderen Seite hat er jetzt Israel neue Waffen geliefert, also wirklich schwere Bomben. Kann das ein Zeichen sein, dass er über Israel den Druck auf den Iran steigert, dass faktisch Israel vorgeschoben wird, um eben zum Beispiel die Atomanlagen im Iran zu zerstören?
Das kann ich mir als kurzfristiges Szenario eigentlich nicht wirklich vorstellen. Das, was Trump bis jetzt getan hat, ist, Waffen freizugeben. Wir sprechen so hier von diesen sehr schweren Bomben mit 900 bis 1000 Kilo, die so große Anlagen und Gebäude zerstören können, geliefert. Eigentlich war das bereits von Israel bezahlt und das war zurückgehalten worden bis jetzt von Joe Biden, der versucht hat, alle Konflikte zu deeskalieren, indem er so wenig sich auch mit Waffenlieferungen sozusagen daran beteiligt, was offensichtlich so noch nie funktioniert hat. Trump versucht das jetzt zu dynamisieren. Natürlich werden damit die Möglichkeiten Israels verbessert. Wir dürfen auch nicht die Möglichkeiten Israels vergessen, die Israel sich selbst schafft mit der eigenen Rüstungsindustrie. Um ein Beispiel zu nennen, da werden eben auch die Reichweiten von US-amerikanischen Kampfflugzeugen gesteigert. Sie werden deswegen gesteigert, um eben unter Umständen auch direkt im Iran gegen den Iran schlagen zu können. Das macht Israel und die USA liefern das, was Israel bezahlt. Durchaus natürlich auch mit der Unterstützung der Vereinigten Staaten von Amerika. Was Israel tatsächlich damit tut, ist Sache Israels. Und ich denke, Israel ist, wenn ich das so sagen darf, sicherheitspolitisch strategisch erwachsener als die Europäer es zum Beispiel sind. Israel weiß sehr genau, was es tut und was es nicht tun soll. Und ich glaube nicht, dass Zurufe von außen und sei es auch von Donald Trump Israel daran hindern, es etwas zu tun, was es in seinem eigenen politischen, sicherheitspolitischen, existenziellen Interesse sieht. Die amerikanischen Waffenlieferungen sind willkommen. Es ist eine Steigerung und Verstärkung der israelischen Kapazitäten. Was Israel damit tut, wird Israel hauptsächlich durch eigene Mittel tun. Israel verfügt auch über Luftbetankungsmöglichkeiten in einer nennenswerten Form. Man hat das ja auch im Herbst gesehen bei den Schlägen im Iran, wo de facto also starke iranische Kapazitäten zerstört worden sind, was letztlich ja dann dazu geführt hat, dass Israel auch gegen die Hisbollah im Libanon mehr oder weniger freie Hand hatte.
Sie haben ja schon kurz gesagt, das ist geschwächt, auch militärisch. Wie kann man das vermessen? Ist das eine Schwächung von 10%, 20% oder wie kann man das einordnen?
Das ist äußerst schwierig. Da fehlen uns wirklich, also zumindest aus offenen Quellen, die Informationen. Aus nicht offenen Quellen kann man, glaube ich, so viel sagen, dass man das eher nicht in Prozent der Gesamtkapazität messen sollte, sondern jenen Prozent, die jene Kapazitäten anbelangen, mit denen der Iran unter Umständen Israel bekämpfen kann. Und davon sind nach unterschiedlichen Quellen zwischen 30% und 50% zerstört worden. Verstehen. Im Herbst. Und wenn diese Quellen zutreffen, dann ist das eine erhebliche Verminderung der iranischen Kapazitäten und verschafft Israel eine Verschnaufpause. Mehr natürlich nicht. Genauso in Wirklichkeit wie nach den Abkommen mit der Hisbollah im Libanon und der Hamas im Gazastreifen. Das hat ja Tradition, leider in diesem Raum, dass eben durch derartige Operationen der israelischen Streitkräfte, man sich Luft verschafft, eine Verschnaufpause verschafft. Das Problem wird dadurch natürlich nicht gelöst, dass es immer noch Kräfte im Mittleren Osten gibt, die das Existenzrecht Israels in Frage stellen. Solange das nicht sich ändert, werden die Verhältnisse dort so bleiben und sich immer wieder wiederholen.
Aber der Iran hat ja jetzt multiple Probleme. Syrien ist eines, also nachdem das Regime Assad gefallen worden ist und dort jetzt ein neues Regime von Islamisten die Regierungsgeschäfte übernommen haben, hat der Iran wahnsinnig viel Einfluss in Syrien verloren, auch was die Nachschubwege Richtung Libanon und Richtung Gaza betrifft. Wie sehr hat das das Land geschwächt und kann es sein, dass da wieder eine neue Achse aufgebaut wird mit den neuen Herrschern in Damaskus, weil die haben ja auch schon angekündigt, dass sie die Hamas faktisch in Syrien wieder zulassen, auch die Finanzierung wieder zulassen. Also kann sich das wieder erneuern oder ist das für längere Zeit zerstört?
Ich denke, dass es noch zu früh ist, um über die konkreten Absichten der neuen, wie soll man das nennen, Machthaber, Regierung, wie auch immer, islamistische Machthaber in Syrien zu sprechen. Hier zeichnen sich aus meiner Sicht Konturen ab, aber noch nicht in eine eindeutige Richtung. Mhm. Faktum ist, dass also bis jetzt auch immer wieder klargestellt wurde, manchmal ein wenig widersprüchlich, dass man also eigentlich keine fremden Kräfte mehr in Syrien zumindest erheblichen Einfluss gewinnen lassen will. Interessant ist natürlich aus meiner persönlichen Sicht besonders auch, dass die russischen Stützpunkte, vor allem der Marinestützpunkt in Tartus, de facto nicht mehr existent ist und die Verträge nicht mehr erneuert werden sollen. Man wird sehen, wie sich das in weiterer Folge gestaltet. Das hängt natürlich auch vom Ausgang des Krieges Russlands gegen die Ukraine ab. Auch hier geht es wieder um die Regenerationsfrage und ähnliches mehr. Aber natürlich wird der Iran alles tun und versuchen, um selbst wieder als Spieler nicht nur in Syrien, vielleicht sogar im Libanon ins Spiel zu kommen. Es ist schwerer geworden für den Iran durch die israelischen Operationen. Und natürlich ist das auch eine Ressourcenfrage. Und der Iran, wie Sie ja völlig zutreffend sagen, hat natürlich mehrere Aspekte, die ihn zwingen, seine Ressourcen nicht nur in eine Richtung einzusetzen, sondern auch in andere Richtungen einzusetzen. Auch die Houthi haben natürlich durch sowohl israelische als auch US-amerikanisch-britische Schläge erheblich an Kapazität verloren. Hier geht es um Führungsfähigkeit, hier geht es durchaus auch um die Verbindung aus dem Iran in den Jemen. Stichwort Zieldaten, die vom Iran an den Jemen gehen. Und das ist geschwächt worden. Und wenn man das alles regenerieren will, dann ist das ein erheblicher Aufwand und dauert. Also ich würde es so sehen, der Iran wird sich bemühen und hat aber auch den Bedarf an Zeit und Ressourcen, das zu tun. Also seine Bemühungen und sein Potenzial sind sicherlich zumindest um Monate, wenn nicht um das ein oder andere Jahr zurückgeworfen worden. Man darf sich aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das bedeutet, setzt man dem Iran sozusagen hier nichts entgegen, setzt ihn nicht unter Druck und kann er sich ungehindert daher wieder regenerieren, dann wird diese Zeit sich verringern. Und hier spielt aus meiner Sicht also durchaus auch etwas eine Rolle, das mir besonders wichtig ist und weswegen ich also die jüngsten Aktivitäten des amerikanischen Präsidenten überhaupt nicht verstehe, dass natürlich mit einer Annäherung der USA an Russland indirekt zumindest auch eine Annäherung an die Verbündeten Russlands, Nordkorea und den Iran Hand in Hand geht. Und das ist aus meiner Sicht etwas, das möglicherweise die US-Administration noch nicht in vollem Umfang analysiert hat.
Dann sage ich danke für das Gespräch.
Sehr gerne.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.